Hallo und herzlich willkommen zum Message-Podcast der LifePoint Church Stuttgart. Als Gemeinde leben wir nach der Vision, wir existieren, dass Menschen ein erfülltes Leben in Christus finden können. Wir hoffen, dass Gott durch diese Message zu dir spricht und dass du dadurch gesegnet wirst.
Amen. Was für eine starke Zeit, einfach uns mal auf den Herrn zu konzentrieren. Kannst du die Lichter hochfahren, Benaja? Dankeschön, damit wir nicht im Dunkeln stehen hier. Also wir reden ja vom Licht, deswegen müssen wir auch ein bisschen vom Licht haben. Ne? Aber ja, herzlich willkommen nochmal. Schön, euch alle heute Morgen zu sehen, diesem schönen Herbstmorgen. Wie der Christi schon angedeutet hat, starten wir heute in eine neue Serie rein. Unsere Serie, selbst hausgemachte Serie, über den Jakobusbrief, Just Do It. Und wie schon gesagt, wir haben einfach diesen Slogan von Nike richtig passend zu dem Buch gefunden und haben es auch dann so ein bisschen beschlagnahmt. Aber ich möchte, vor dem wir hier eintauchen, mal eine Geschichte von mich selber zu erzählen, und zwar von meiner Zeit in der Uni. Ich habe ein Bild von dieser Zeit. Damals war ich Läufer. Ich war nicht der Schnellste, deswegen bin ich an der Ecke vom Bild hier, wenn er mich sieht. Ich war schnell, aber ich war nicht schnell genug, um immer alles zu gewinnen. Aber das war eine richtig spannende Zeit für mich im Leben, einfach richtig mittendrin in wirklich hochkarätigen Sportereignissen mitmachen zu dürfen. Und dieses Bild entstand an einem Abend in North Carolina. Da war ich im Duke-Universität, da hatten sie so ein Rennen. Und das war ein spannender Abend, weil mich und meine zwei Teammitglieder, die im Bild sind, ich habe tatsächlich diesen, der vor mir ist, eigentlich dieses Mal auch schlagen können. Und wir sind 1, 2, 3, waren die ersten drei Plätze belegt. Das war so ein richtig Hammerabend. Aber davon möchte ich nicht erzählen, sondern das soll repräsentativ sein von etwas, was ich erlebt habe. Und zwar in meiner vorletzten Saison in der Uni in Amerika hat man nur 4 Jahre Zeit, wirklich das auszuleben. Und es war meine vorletzte Saison. Und ich habe mich richtig angestrengt in dieser Zeit, an den Landesmeisterschaften einzeln teilzunehmen. Und habe es fast geschafft. Also ich hab's geschafft, aber nicht richtig geschafft, indem einer vor mir war, der qualifiziert ist, und dann war ich der erste nicht Qualifizierte. Aber dann gleich danach ist was passiert und ich bin doch reingekommen und ich bin zur Landesmeisterschaft durchgefahren, aber es ist nicht so gelaufen, wie ich es mir erwartet hätte. Das erste Mal in meinem Leben bin ich als letzter ins Ziel gekommen in diesen Landesmeisterschaften, und von meiner Perspektive her war es ein totales Versagen. Also ich habe es total verpeilt, und was mich überrascht hat, ist, ich hatte so viel Energie in dieses Projekt, in dieser Zeit eingesteckt, dass ich am Ende einfach gemerkt habe, dass ich in eine tiefe Depression verrutscht bin. Wegen einem Rennen, wegen einem Wettkampf. Und es war so tief, also das hat mich so einfach überrascht, und diese Depression war so tief, dass ich sogar für einen Moment an Selbstmord gedacht habe. Und das war für mich wirklich besorgniserregend. Ich glaube, das ist für jemanden allen besorgniserregend. Aber für mich in dem Punkt war es besorgniserregend, denn ich war schon gläubig. Ich hatte schon eine ewige Hoffnung. Und dann sitze ich da und plötzlich kommt dieser Gedanke mir im Sinn und sagt, warum endest du einfach nicht alles? Alles ist bedeutungslos, du hast deine ganze Zeit verschwendet, es war ein totales Versagen, du bist ein Versager. Einfach richtig, richtig dunkle Gedanken. Und ich hatte für einen Moment ernsthaft mal überlegt, vielleicht sollte ich das tun. Aber dann kam ich wieder zu Sinnen. Und ich habe gesagt, ich muss gegen diesen Dämon, diese dämonische Gedanken kämpfen. Aber ich war wirklich in einem Loch. Ich war wirklich deprimiert. Und was macht man dazu? Also ich hatte zu der Zeit eigentlich die Herausforderung, dass ich noch eine Saison hatte zum Laufen. Und deswegen musste ich dafür trainieren. Und ich war alleine zu Hause im Sommer bei mir. Und das heißt, dass wenn ich jetzt trainieren muss, muss ich aus diesem Loch irgendwie rauskommen. Und ich habe Folgendes gemacht. Ich habe mich an ein Wort von meinem Vater erinnert, der sagt, geh ins Wort und klammer dich an die Wahrheit des Wortes. Und das ist genau, was ich getan habe. Ich habe einen Lieblingsabschnitt von mir, das ist im Hebräerbrief, Kapitel 12, Verse 1 bis 17, habe ich auswendig gelernt, und jeden Morgen habe ich mir diese Verse einfach wiederholt. jeden Morgen. Und wie es meistens gelaufen ist, ist, ich bin nachts ins Bett und dann morgens, als ich aufgewacht bin, wollte ich nicht aus dem Bett raus. Aber ich durch diese Wiederholung der Wahrheit bekam ich kleine Tipps, was getan werden musste. Und das erste ist, mach die Augen auf. Setz dich ins Bett auf. Dann bring die Beine aus dem Bett raus. Steh auf. Einfach Schritt für Schritt habe ich dann jeden Morgen diese kleinen Schritte gemacht, bis ich aus der Tür war und am Laufen war. Und über die nächsten 3-4 Wochen hat der Herr mich wirklich aus dieser Depression gezogen. Es war nicht automatisch. Es war nicht über Nacht. Es war ein Prozess. Aber was ich gemerkt habe, ist, dass er mich tatsächlich aus der Depression rausgeholt hat. Und was ich dadurch gesehen habe, ist, dass wenn ich nicht meinen Glaube in Tat umgesetzt hätte, wäre ich wahrscheinlich in diesem Loch geblieben, stecken geblieben. Wenn ich nicht meinen Glaube in Tat umgesetzt hätte, wäre ich noch in diesem Loch. Und vielleicht wäre ich gar nicht da, weil wie gesagt, da gab es wirklich Suizidgedanken dazu. Und eigentlich geht es darum heute, nicht um die Suizidgedanken, sondern um den Glauben in Taten umzusetzen in dieser Serie. Und deswegen sagen wir ja auch, just do it, just do it. Und wie gesagt, fokussieren wir uns auf den Jakobusbrief, was ganz kurz, wenn wir die Folie hochbringen können, Benaja, danke, der ist da hinten. Einfach ganz kurz, Jakobus ist ist im Neuen Testament, es findet sich im Neuen Testament. Benaja, du kannst noch einen Punkt da machen. Bist du noch wach? Okay, muss mitfolgen. Ist eins von 27 Büchern, das in dem Neuen Testament ist. Und in der antiken Zeit wurden Bücher der Länge nach aufgereiht. Das heißt nicht das, was chronologisch ist, sondern das längste Buch kommt zuerst und dann geht es bis zum kürzeren. Deswegen befindet sich Jakobus eher am Ende des Neuen Testamentes. Und es trägt den Namen des Autors Jakobus. Und Jakobus war ein Bruder von Jesus und Leiter in der Gemeinde in Jerusalem. Eins von den originalen OG-Leiter. Ja? Der war ein richtig krasser Typ. Also der ist mit dem Retter aufgewachsen. Wenn man sich das vorstellen kann, wie das sein war. Aber der war Jesus leiblicher Bruder und war stark in seinem Glauben. Und im Buch geht es darum, dass er primär spricht, die jüdischen Christen seiner Zeit an, weil sie unter Verfolgung litten und schwere Glaubensprüfungen meistern mussten. Also es geht darum, dass der Audienz eigentlich die Christen des ersten Jahrhunderts waren. Kannst du den Punkt machen, Benaja? Danke. Und als letztes würde ich sagen, ein zentrales Anliegen von Jakobus ist, dass er den Glauben eines Christen nicht leer bleiben soll, sondern durch Taten wirksam gesehen werden muss. Darum geht es in diesem Buch. Das ist eigentlich sozusagen der Hauptpunkt. Und heute geht es darum, was wir sagen, Glaube ohne Taten ist tot. So nenne ich die Predigt heute. Und wir wollen einfach direkt mal eintauchen und wir schauen uns einen Abschnitt im ersten Kapitel an. Tauchen direkt ein, ihr könnt am Bildschirm mitlesen. Da steht, allerdings genügt es nicht, seine Botschaft nur anzuhören, die Botschaft des Wortes oder besser gesagt das Evangelium. Ihr müsst auch danach handeln. Alles andere ist Selbstbetrug. Wer Gottes Botschaft nur hört, sie aber nicht in die Tat umsetzt, dem geht es wie einem Mann, der in den Spiegel schaut. Er betrachtet sich, geht wieder weg und hat auch schon vergessen, wie er aussieht. Ganz anders ist es dagegen mit dem, der nicht nur hört und es dann wieder vergisst, sondern auch danach handelt. Er beschäftigt sich gründlich mit Gottes vollkommenen Gesetz, das uns durch Christus gegeben ist und uns frei macht. Er kann sich glücklich schätzen, denn Gott wird alles segnen, was er tut. Allerdings genügt es nicht, seine Botschaft nur anzuhören. Die Botschaft hier ist, wie gesagt, das Evangelium. Das Evangelium Gottes. Und es spricht ein Problem an, das wir alle haben. Wir alle haben ein Problem als Menschheit. Und es kann in diesem Vers zusammengefasst werden. Römer 3,23. Und das ist, dass alle gesündigt haben. Alle haben gesündigt. Und dieses Wort Sünde ist nicht ein sehr beliebtes Wort. Auch mit Recht, würde ich sagen, weil es deutet etwas ganz Schlimmes an. Aber was Sünde eigentlich nur ist, ist, dass es heißt unvollkommen zu sein, unperfekt zu sein, den Standard zu verfehlen, ja, mangelhaft zu sein. Das ist, was Sünde ist, es nicht vollkommen hinzubekommen. Ja, es entspricht den Standarden nicht. Du kannst zur nächsten Folie gehen, Benai. Und wirklich, auch zum ersten Punkt, und wirklich ist Sünde, was alles in der Welt falsch ist. Das ist die Ursache für alles, was in der Welt falsch ist, ist Sünde. Das heißt, ist Ursprung für Mord und Totschlag, Lüge und Betrug, Habsucht und Gier. Und ich könnte es alles weiteres aufreihen. Aber das ist eigentlich unser Problem, dass wir mit der Sünde zu kämpfen haben. Und wir können es nicht meistern. Gestern Abend habe ich mit den Kindern Return of the Jedi geguckt. Und es gibt diese ganz, ganz berühmten Szene, wo er sagt, wo sie ständig über ihr Versagen reden. Obi-Wan has failed und so weiter. Ne? Und so ist es wirklich, dass wir wirklich in unseren Quest, das Richtige zu tun, es nicht hinbekommen haben wegen Sünde. Das ist etwas, womit wir jeden Tag zu kämpfen haben. Und das Problem ist, dass Gott will nicht, dass wir in so einer Lage versinken. Aber das Problem ist, dass Gott perfekt ist. Und wenn wir in Gegenwart von einem perfekten Wesen befinden möchten, müssen wir auch perfekt sein. Wir können einfach nicht reinspazieren, wenn wir mangelhaft sind. So geht's nicht. Wir müssen seinen Standard erfüllen, um reinzukommen. Das ist die Herausforderung. Ja? Und Gott hätte es so liegen lassen können. Er hätte gesagt, ja, okay, cool, ihr kommt nicht rein, aber Gott liebt uns. Das ist eigentlich die Botschaft. Ist, dass Gott uns liebt. Er liebt dich und er liebt mich. Und er hat seinen Sohn geschickt, damit diese Mangel durch sein Blut bedeckt werden können, damit wir durch sein Blut in seine Gegenwart kommen können und mit ihm eine Beziehung haben können, eine Perspektive. Und um das zu verstehen, hat er uns etwas ganz, ganz Wichtiges geschenkt. Ja? Und dieses Geschenk ist sein Wort. Dieses Geschenk ist sein Wort. Und wenn man eigentlich mal ganz kurz bedenkt, wie die Bibel zu uns gekommen ist, also sage ich mal, der literarische Werk, den wir als Bibel bezeichnen, wie es zu uns gekommen ist, ist es wirklich ein Wunder in sich selbst, weil es über 1400 Jahre von 40 verschiedenen Schriftstellern erstellt worden ist. Stellt euch mal vor. Und es hat einen roten Faden, der dich da durchzieht. Durch 40 verschiedene Schriftsteller über 1400 Jahre sind die Texte, die wir heute als Bibel bezeichnen, zu uns gekommen. Und es ist nicht nur eine Art von Literatur. Das ist wirklich ein wunderbares Werk. Ja? Es hat Liedtexte drin, Psalmen, es hat Prophezeiungen, es hat einfach richtig krasse Geschichten. David, die Geschichte von David ist wie ein Actionfilm. Ne? Es hat Satire. Jonah, das ist eine Satire. Ja? Hat Liebesgedichte drin. Also richtig Liebesgedichte, die so krass waren, die eine Zeit lang die Kirche hat es verboten, die zu lesen. Also so krass sind die Liebesgedichte. Und natürlich, wie gesagt, Philosophie. Die Bibel, kurz gesagt, ist nicht altmodisch. Ist sehr modern. Ist zeitgemäß, immer zeitgemäß. Und es ist ein Geschenk des Herrn, dass er es uns geschenkt hat. Weil, wie schon wir gelesen haben, es ist wie ein Spiegel. Es spiegelt uns wieder. Es zeigt uns, wo wir Narben haben, es zeigt uns, wo wir es gut machen. Es ist ein Spiegel, es ist ein Wegweiser. Und das Problem ist, ja, wir haben jetzt diesen Spiegel, aber wir haben immer noch Sünde im Leben. Wir haben immer noch Sünde im Leben und wir müssen damit zurechtkommen. Und die Frage hier ist, wenn wir jetzt in den Spiegel schauen, wie gesund würdest du dich schätzen? Denn das Ding an diesem Spiegel ist, es zeigt uns, was richtig ist, aber es zeigt uns auch, was an uns fehlt. Und das ist, ja, das macht keinen Spaß, ne? Zu sagen, hey, ich sehe, wo ich hier einen Mangel habe. Und die Frage ist, ich stelle mir diese rhetorische Frage mal ganz kurz. Wie gesund würdest du dich einschätzen, geistig gesehen? Wenn du jetzt das Wort regelmäßig liest oder einfach heute reinschauen würdest und einen Vers liest und sagst, ja, das entspricht mir und es ist nicht genau, wie es der Herr eigentlich haben möchte. Wie gesund bist du? Das ist eine sehr wichtige Frage. Kennt ihr den Apple Health App? Mit iPhones? Oder es gibt all diese Gesundheits-Apps, die man jetzt auf ein Handy laden kann. Und ich habe einen Apple Health App. Also ich habe, und was ich da mache, ich muss alles aufzeichnen, um damit es zeigt, wie es mir geht. Aber das Interessante ist, wenn ich es aufgezeichnet habe, kann man schon eine Verbindung sehen. Wenn die Daten gut sind, fühle ich mich auch gut. Weil ich sehe schon, ja, ich hab getan, die Daten widerspiegeln die Gesundheit, die eh da sind. Oder wenn es andersrum wäre, wenn ich krank wäre, würden die Daten das auch widerspiegeln. Ne? Und so ist es genau mit der Bibel. Es zeigt uns, wo wir wachsen müssen. Es zeigt uns, wo unsere Schwächen sind. Im Jakobus Kapitel 2 steht weiterhin so: Liebe Brüder und Schwestern, welchen Wert hat es, wenn jemand behauptet, an Christus zu glauben, aber an seinen Taten ist das nicht zu erkennen? Kann ich in solcher Glaube vor Gottes Urteil retten? Stellt euch vor, in eurer Gemeinde sind einige in Not. Sie haben weder etwas anzuziehen noch genug zu essen. Wenn nur einer von euch zu ihnen sagt, ich wünsche euch alles gut, hoffentlich bekommt ihr warme Kleider und könnt euch satt essen. Was nützt ihnen das, wenn ihr ihnen nicht gebt, was sie zum Leben brauchen? Genauso nutzlos ist ein Glaube, der nicht in Tat umgesetzt wird. Er ist tot. Und jetzt, da höre ich richtig Jakobus reden. Also der ist ein krasser Typ. Der sagt's, wie es ist. Der sagt, wenn du dich als Christ bezeichnest und du in die Bibel schaust, sagst, ja, ich widerspiegel's, ich möchte wie Gott leben, aber du das nicht auslebst, dann ist dein Glaube tot. Dann hast du keinen wahren Glauben. Und das heißt, dass ein wichtiger Punkt ist in unserem Glaubensleben. Wir müssen unser Glauben in Tat umsetzen. Genauso, wie es in meinem Leben war. Ich musste meinen Glauben in Tat umsetzen, um zu überleben. Um zu überleben. Denn Glaube ohne Taten ist leer und tot. Es ist in gewisser Weise fast eine Heuchlerei zu sagen, ich bin Christ, aber du gehst nicht und lebst deinen Glauben nicht aus. Das ist nicht anders als andere, die meinen würden, die sind, ich weiß nicht, grün, aber eigentlich rot. Ne? Also das stimmt gar nicht. Die Menschen schauen auf die Taten. Gott schaut auf die Taten. Okay? Wir werden durch Gnade Gottes gerettet. Aber wenn es eine wahre Rettung ist, dann wird es in den Taten gesehen werden. Und wirklich hier in diesen Versen kann man sagen, dass wir als Kirche zum Handeln eigentlich aufgerufen worden sind. Die Kirche, die Hervorgerufenen, das heißt nicht die Organisation der Kirche, sondern die einzelnen Teile, wir alle sind dazu aufgerufen zu handeln. Und wir lesen weiter. Du glaubst, dass es nur einen einzigen Gott gibt? Schön und gut, aber das glauben sogar die Dämonen und zittern vor Angst. Wann endlich wirst du, törichter Mensch, einsehen, dass der Glaube nichts wert ist, wenn wir nicht auch tun, was Gott von uns will? Erinnert euch an Abraham, unseren Stammvater. Auch er fand vor Gott Anerkennung, weil er dessen Willen tat. Er legte seinen Sohn Isaak als Opfer auf den Altar. Hier wird ganz deutlich, bei ihm gehörte Glauben und Tun zusammen. Und erst durch sein Handeln wurde sein Glaube vollkommen. So erfüllt sich die Heilige Schrift, wenn sie sagt, Abraham glaubte Gott und so fand er seine Anerkennung. Ja, er wurde sogar Gottes Freund genannt. Was für ein starker Titel, als Gottes Freund bekannt zu sein. Ne? Und hier, was wir sehen, ist, was hier kurz gesagt werden ist, wenn du an was glaubst, dann tust auch dein Vertrauen da drin und du handelst danach. Ja? Wenn ich an einem Stuhl glaube, das ist ein ganz altes Beispiel, aber wenn ich an diesem Stuhl glaube und mich nicht reinsetze, dann glaube ich nicht wirklich an diesem Stuhl. Aber wenn ich sage, ich lasse mich in diesen Stuhl rein und ich tue mein ganzes Gewicht in diesen Stuhl und ich lasse es mich tragen, dann hast du Glaube in dem Stuhl. Und das ist genauso, was Abraham gemacht hat. Er hat Gottes Wort geglaubt. Er hat gesagt, wenn wir die Geschichte nachgehen, sagt er hat gesagt, sogar wenn ich mein Kind umbringe, wird der Gott ihn von den Toten wieder auferwecken können. So war sein Glaube und hat danach gehandelt. Und darum geht es, dass wir wirklich so an etwas glauben, dass wir diese Glaubensschritte auch uns trauen. Und was das sagt, ist, an etwas glauben, wie gesagt, ist nicht genug. Aber zur gleichen Zeit gibt es eine Falle, zu sagen, ich muss jetzt all diese guten Sachen tun, dann bin ich wirklich gläubig. Und man kann total alles auf Taten wirklich setzen und sagen, ja, die Taten retten mich, aber das stimmt gar nicht. Gute Taten allein machen uns nicht selig. Ne? Was sehen wir hier? Die Dämonen glauben sogar an Gott. Sogar Dämonen glauben an Gott. Die glauben, dass es Gott gibt, dass er mächtig ist, dass er das Sagen hat, aber sie vertrauen ihm nicht. Sie vertrauen ihm nicht. Und so ist es genau, wenn wir ein frommes Leben leben und sagen, meine Frömmigkeit wird mich retten. Das ist genau das Gleiche. Ne? Wir glauben nicht wirklich an, wir glauben an uns selbst. Und wenn ich das und das tue und dann ich die Regel richte, dann bist du genau in der vorherigen Lage wie vorher. Aber wir müssen erstmal glauben. Ne? Wir müssen einfach uns im Kopf behalten, dass die Taten, die beweisen deinen Glauben, ja, die machen deinen Glauben, die retten dich nicht. Es ist eine ganz interessante Verbindung eigentlich, zu sagen, wir dürfen nicht in die Falle fallen von Frömmigkeit, aber zur gleichen Zeit wird unser Glaube durch die guten Taten bestätigt. Es ist eine ganz interessante Beziehung da. Und das sollte einen eigentlich zum Nachdenken bringen. Ne? Also ich würde sagen, dass Jakobus wirklich ganz klar und wirklich hart das anpeilt, sagt, ja, also wenn du wirklich gläubig bist, dann würde das in deinem Glauben widerspiegelt sein. Und er sagt es ganz, ganz hart, kann man sagen. Aber ich glaube, das sagt er auch, um uns zum Nachdenken zu bringen, um die Audienz zum Nachdenken zu bringen. Nicht zu sagen, dass du bist ein Sünder oder du machst es falsch, sondern wir müssen es mal nachdenken. Okay, überlegen, mache ich das wirklich? Ist mein Glaube wirklich lebendig? Ist es auf die richtigen Sachen basiert? Und sind meine Werke, widerspiegeln sie meinen Glauben? Das ist, was er eigentlich sagen möchte. Okay, der will nicht, dass wir uns irgendwie schuldig fühlen. Das ist einfach ein Reality-Check. Sagt, wenn das nicht so ist, dann just do it, sagt er. Dann just do it. Und eine Frage, die, wie wir schon gestellt haben, ist einfach zu sagen, wie würde ich meinen Glaube bezeichnen? Wo würde ich das einstufen? Okay? Würde ich sagen, wenn jemand anders mein Leben sehen würde, betrachten würde und nichts über meinen Glaube wüsste, würde er sagen, diese Person ist Christ oder nicht? Wie würde es von anderen betrachtet? Nicht, dass ihre Meinung wirklich alles bestimmt, aber das ist, wie gesagt, eine gute Frage zu stellen. Ne? Lebe ich wirklich meinen Glaube aus? Darum geht's. Und wir wollen jetzt mal ein paar Wahrzeichen eines lebendigen Glaubens uns mal anschauen. Und ich fange mal mit einem anderen Neues Testament-Buch an, und zwar Galater. Übrigens Galatien. Ist eigentlich, wo meine Heimat ist, in Ankara. Das ist damals Galatien hier, also Zentraltürkei. Und deswegen ist mir dieses Buch wirklich nah am Herzen. Und da drin steht, dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor. Liebe, Freude und Frieden. Geduld, Freundlichkeit und Güte. Treue, Nachsicht und Selbstbeherrschung. Ist das bei euch so, dann kann kein Gesetz mehr von euch etwas fordern. Es ist wahr. Wer zu Jesus Christus gehört, der hat sein selbstsüchtiges Wesen mit allen Leidenschaften und Begierden ans Kreuz geschlagen. Durch Gottes Geist haben wir neues Leben. Darum wollen wir uns jetzt ganz von ihm bestimmen lassen. Erster Punkt, wahrer Glaube trägt Frucht. Darum geht es eigentlich. Wahrer Glaube trägt Frucht. Und was für Frucht sehen wir hier? Was sind die Wahrzeichen? Was sind die guten Sachen, die wahrer Glaube hervorbringen? Hier sehen wir es. Liebe. Ne? Nächstenliebe. Liebe, wenn man seinen Nachbar liebt. Und noch wichtiger, Feindesliebe, dass man seine Feinde auch lieben kann. Das ist wahre Liebe. Freude, unabhängig von den Umständen. Eine Freude, die einfach in uns ist, die anderen Leben schenkt. Frieden, eine innerliche Ruhe, die anderen zur Ruhe bringt. Geduld, ein tiefes Durchhaltsvermögen. Besonders, wenn es zu bürokratischen Sachen kommt. Ne? Also Freundlichkeit, in allen Umständen anderen gegenüber fair zu handeln. Güte, Ungerechtigkeiten, Unhöflichkeiten und Provokationen nicht Opfer zu fallen. Treue, in allem am Glauben festzuhalten. Nachsicht, nicht selbstfokussiert zu sein, sondern andere wertzuschätzen. Und dann am Ende Selbstbeherrschung. Dass du deine Emotionen leitest und die dich nicht von deinen Emotionen leiten lässt, sondern du sagst, ich leite meinen Wesen. Und darum geht es in Disziplin. Im Kleinen vertrauenswürdig zu sein. In den kargen Zeiten, wo nichts läuft, dran zu bleiben und dann in der Ernte mitzuhelfen. Denn hier ist eine Wahrheit. Wir gehören uns selbst nicht mehr. Wie es hier steht, wer zu Jesus Christus gehört, der hat sein selbstsüchtiges Wesen mit allen Leidenschaften und Begierden ans Kreuz geschlagen. Wir gehören uns selbst nicht mehr. Wenn du Jesus Christus als Herr angenommen hast, gehörst du dich selber nicht mehr. Du gehörst ihm. Okay, du bist Teil seiner Familie, aber er ist dein Herr. Er hat das Sagen. Und was er zu sagen hat, ist gut. Es ist gut und es ist das Beste. Und wenn er unser Herr ist, müssen wir daran arbeiten, dass er unsere Leidenschaften verändert. Müssen wir unsere Pläne ihm die Füße vorlegen und sagen, nicht was ich will, sondern was du willst. Und auch im Sinne zu behalten, was er mit uns vorhat. Ja? Gott hat dich nicht geschaffen, um dir zu sagen, wie du leben sollst. Du bist nicht sein kleiner Roboter. Gott hat dich geschaffen, wie es hier in Epheser steht. Was wir jetzt sind, ist allein Gottes Werk. Du bist ein Meisterwerk Gottes. Er hat uns durch Jesus Christus neu geschaffen, um Gutes zu tun. Damit erfüllen wir nun, was Gott schon im Voraus für uns vorbereitet hat. Gott hat vor, durch dich Gutes zu bewirken. Er will, dass du ein Mittel des Gutes bist, dass, wo du hingehst, Leben gespendet wird. Das ist, was er mit dir und mir machen möchte. Und deswegen gehören wir uns selber nicht mehr. Deswegen müssen wir unsere Pläne ihm vorlegen. Deswegen müssen wir ins Wort schauen und sagen, lebe ich so, wie es hier beschrieben worden wird. Und um das gut hinzubekommen, hat Gott für uns ein Organ gegründet, wo diese spezifische Aufgaben des Guten für dich und mich klargemacht und umgesetzt werden kann. Und dieses Organ heißt die Kirche. Die Kirche existiert nicht da, damit wir sonntags hier reinkommen können, eine schöne Predigt hören können, guten Lobpreis haben können. Das ist Teil des Gemeindelebens. Aber die Kirche existiert eigentlich dazu, Gottes Reich auf Erden auszuleben. Und das fängt alles mit Beziehungen an. Das fängt alles im Tagtäglichen. Das fängt damit an, dass wir sein Wort kennen, jeder von uns. Ich musste mal ein ganz schwieriges Gespräch mit jemandem führen, wo die Klage war, ja, die Lehre ist nicht gut genug sonntags in der Kirche. Ihr müsst mehr lehren. Ich musste ihm sagen, das Lehren ist nicht unsere Aufgabe als Gemeindeleiter. Unsere Aufgabe als Gemeindeleiter ist, euch in eine tiefere Beziehung zu Gott zu berufen. Aber die Lehre selber, du musst selber vom Heiligen Geist gelehrt werden. Du musst selber in seine Gegenwart kommen. Du musst selber tagtäglich ins Wort schauen und dich dadurch ernähren. Und das ist eigentlich, was ich glaube, vergessen gegangen ist, zu sagen, ich gehe in die Kirche, ich werde hier ernährt und dann gehe ich raus. Nein, Gott will mit dir eine persönliche Beziehung haben. Und das ist nicht nur etwas, das man den Leuten sagen kann, die noch nicht was von dem Herrn wissen, sondern das geht auch für Gläubige, weil wir können selber vergessen, worum es geht. Ja? Das Leben ist ein Marathon und manchmal verträumen wir es. Manchmal denken wir an andere Sachen. Manchmal verlieren wir unsere Konzentration, können wir im Weg abkommen. Aber wir müssen immer wieder unseren Blick auf den Herrn richten, damit wir wieder auf Kurs kommen und sagen, okay, darum geht's. Und dass wir wirklich unsere Beziehung zu ihm stärken. Wie es in Offenbarung 2,5 steht, ein Problem, das mich so richtig beschäftigt, seitdem wir in Deutschland sind, ist, wie toll das Land aussieht. Ja? Wir haben so viele schöne Kirchgebäude überall. Es ist ein wunderschönes Land. Aber was schade an allem ist, diese Kirchengebäude sind alle leer. Oder es kommen nur selten Leute dahin. Und es ist ein Wahrzeichen davon, was für eine unglaubliche Kultur Deutschland prägt. Und man muss zugeben, dass die Kultur, die wir haben, ist alles auf die Wahrheit des Wortes basiert worden. Ja? Durch das Kirchenleben. Die Kirche hat die westliche Kultur, die wir heute kennen, geschaffen. Ist durch die Kirche geschaffen worden. Und dennoch haben wir als Gesellschaft uns da abgewandt, gesagt, das ist altmodisch, das brauchen wir nicht mehr. Was hat das mit heute zu tun? Und es steht im Offenbarung 2,5, da redet Jesus mit der Gemeinde in Ephesus. Er sagt, weißt du noch, mit welcher Hingabe du einmal begonnen hast? Was ist davon geblieben? Kehr um und handle so wieder zu Beginn. Sonst werde ich kommen und deinen Leuchter von seinem Platz stoßen. Heute ist die Türkei 99% muslimisch. Das sollte uns mal zum Nachdenken bringen. Machen wir das als Gesellschaft, als Gemeindemitglieder? Tun wir das, was wir am Anfang getan haben? Mit Hingabe, mit Liebe, mit Leidenschaft? Wenn nicht, wissen wir, was passieren wird. Der Leuchter wird uns weggenommen werden und die Dunkelheit wird reinkommen. Aber es ist nicht zu spät. Wir können noch was dagegen tun, ja? Und ich habe ein paar Action Points dafür. Das erste ist, schau ins Wort. Sehr einfach. Schau ins Wort. Und ich wiederhole das immer wieder, weil ich muss zugeben, okay, es gab eine Zeit lang neulich, wo ich gar nicht ins Wort geschaut habe. Ich habe wochenlang nicht mal die App auf meiner Handy aufgemacht und das Wort gelesen. Was komisch ist, es klingt komisch, weil, ja, du bist Pastor und so. Und trotzdem lese ich nicht regelmäßig das Wort. Und ich habe gespürt, der hat gesagt, Nat, komm zurück zu mir. Schau ins Wort. Ach, ich habe anderes zu tun. Ich muss die Kinder aus dem Haus bekommen. Ich muss, ich weiß nicht was, irgendwas anderes erlegen. Und es gab immer eine Aussage. Aber neulich hat er gesagt, geh wieder ins Wort. Und was ich gemerkt habe, immer wieder, wann immer ich die Bibel lese, es ist nie verlorene Zeit. Nie! Und irgendwie kommt immer was raus, das mir im Kopf steckt, das mir Kraft schenkt, ne? Und deswegen ist das ein Disziplin, dass der Teufel will, dass wir diese Disziplin vergessen. Weil er weiß, dass wenn wir nicht mehr das Wort Gottes im Kopf haben, dass es nicht ins Herz geht. Und wenn es nicht ins Herz ist, dann kommt nicht aus unserem Mund raus, was die Wahrheit ist. Und wir tun nicht, was die Wahrheit ist. Das weiß er. Deswegen versucht er, genau im Kern das auszustreichen. Zu sagen, lies das Wort nicht. Deswegen ist es so wichtig, dass jeder von uns regelmäßig im Wort sind. Irgendwie, man kann es zuhören, man kann es lesen, ist egal. Aber wir müssen regelmäßig im Wort bleiben. Und für mich ist es halt 5 Minuten am Tag, einfach mal ein Kapitel zu lesen. Lies etwas. Es braucht nicht unbedingt relevant im Moment zu sein, aber es gibt immer eine Kernwahrheit, das wir in dem Tag mittragen. Wir wollen den Angesicht Gottes nicht vergessen. Wir wollen, wie es sich in seiner Gegenwart fühlt, nicht vergessen. Darum geht's. Wir müssen ins Wort schauen. Zweitens, werde in deiner Gemeinde aktiv, wenn du noch nicht da drin aktiv bist. Okay? Das ist eine Herausforderung. Was heißt es, in der Gemeinde aktiv zu sein? Das ist eine tolle Frage, die wir den Herrn selber stellen können. Was willst du von mir? Was willst du, dass ich in meiner Gemeinde tue? Okay? Niemand kann dich dazu zwingen. Gott wird dich nicht dazu zwingen. Aber wenn wir es tun, gibt es einen Segen. Er will, dass wir unseren Glauben ausleben. Und er hat einen ganz einfachen Ort geschaffen, damit du deinen Glauben ausleben kannst. Lebe deinen Glauben aus. Und es kann im Sonntag anfangen. Das ist ein Anfangspunkt. Aber das Gemeindeleben sollte sich durch die Woche durchziehen. Und wie das aussieht. Ich glaube wirklich, alle, die hier im Raum sind, wir machen das auf irgendeiner Weise schon. Aber das ist einfach eine gute Herausforderung für alle, uns daran zu erinnern. Wie lege ich meinen Glauben aus? Wie kann ich in der Gemeinde noch aktiver werden? Was kann ich für andere tun, damit sie in ihrer Gemeinde aktiv werden? Solche Fragen muss man sich stellen. Und das Ding mit einer Gemeinde aktiv sein ist, es ist ein Opfer. Es ist ein Opfer. Wir opfern unsere Zeit auf, wir opfern unser Wissen auf, wir opfern unsere Energie auf. Aber es ist ein Opfer, das nicht leer zurückkommt. Denn wir nehmen an der Ernte teil. Und was hat Jesus gesagt? Betet, dass der Herr mehr Arbeit in die Ernte sendet, denn die Ernte ist groß, aber die Arbeiter sind wenig. Es werden immer mehr Arbeiter gebraucht werden. Immer. So ist es. Einfach zu sagen, deswegen müssen wir alle aktiv sein. Und der nächste Schritt wäre, hilf mit, wo es ein Bedürfnis gibt. Okay? Wie es schon in Jakobus hier beschrieben worden ist, wenn du jemanden siehst, der Hunger hat, und dann denen sagst, ich wünsche euch alles gut, hoffentlich bekommst du warme Kleidung und kannst dich satt essen. Das ist fast Satire, zu sagen, ja, ich hoffe, dir geht's gut, aber ich werde nichts dagegen tun. Ich hatte so eine Angewohnheit mir eingelebt, als wir in der Türkei waren. Auf dem Weg zu meinem Büro in der Stadt, wo wir waren, habe ich gemerkt, dass an manchen Kreuzungen es immer Bettler gab. Die Bettler waren immer da. Und die haben alle angebettelt. Und natürlich nervt das natürlich, wenn ein Bettler kommt und sagt, kann ich bitte was haben? Das nervt. Aber dann habe ich eines Tages gemeint, ja, warum nicht? Ich gebe denen halt mal eine Lire oder was ich da bei mir hatte. Und das gab ich halt. Und ich habe gemerkt, dass, hey, die arbeiten auch irgendwie für ihr Geld. Und die haben den Mut, an Leute zu gehen und sagen, kann ich von dir etwas haben? Ich habe diesen Mut natürlich zum Beispiel nicht. Aber die hatten diesen Mut gehabt. Ich sage, okay, wenn das ihr Einkommen ist, dann helfe ich auch da so ein bisschen mit. Und das war eine interessante Sache, die ich da gemacht habe. Und es hat mich wirklich zum Nachdenken gebracht, dass wir einfach Gutes tun. Dass wenn wir ein Bedürfnis sehen, was machen wir dagegen? Ja? Ein anderes Beispiel, wo es nicht so gut bei mir gelaufen ist. Wir hatten mal eine Nachbarin und die hat mich so ein bisschen genervt eines Tages. Und sie kam zur Tür und wollte eine Leiter von mir haben. Und ich hatte eine Leiter, aber ich wollte ihr die Leiter nicht geben. Und da habe ich irgendwie so eine Aussage gemacht und sie weggeschickt. Aber danach habe ich wirklich ich habe mich so schlecht gefühlt. Ich habe gewusst, er hat gesagt, du, das war total falsch. Hätte sie einfach die Leiter leihen sollen. Und das ist mir im Sinn geblieben. Dass wenn wir ein Bedürfnis sehen, wir da was dafür tun. Wenn du was dafür tun kannst, sogar wenn es ein Gebet ist, tu es. Ja, tu es. Hilf mit, wo es ein Bedürfnis geht. Aber ich möchte auch noch sagen, das könnte eine Startup-Idee sein, wenn du ein Bedürfnis siehst. Du sagst, was können wir dagegen tun? Das kann irgendwo hinführen, wo du es gar nicht erwartest. Wir wissen nie, wo solche Schritte hinführen würden. Also sollten wir die Bedürfnisse, die um uns herum sind, dafür beten und fragen, was Gott von uns da haben möchte. Wenn er uns was zeigt, dann will er uns dadurch auch was sagen. Und das Letzte ist, wir müssen unsere geistliche Gesundheit regelmäßig bewerten und sagen, wo bin ich auf dieser Skala? Bin ich an einem Punkt, wo mein Glaube wirklich sichtbar ist durch die Taten, die getan werden? Oder ist es verheimlicht? Und würden die meisten Leute gar nicht wissen, dass ich ein Nachfolger Jesu bin durch meine Taten, dann ist das wirklich ein Punkt zum Nachdenken. Als Letztes würde ich dir das fragen, was sind deine Prioritäten? Einfach, das ist eine rhetorische Frage, was sind deine Prioritäten? Würdest du sagen, dass Gott für dich auf erster Stelle ist? Würdest du sagen, dass seine Werte für dich am wichtigsten sind, dass seine Worte deine Worte leiten und dass seine Wünsche deine Wünsche beeinflussen? Es wird nicht 100% sein, weil wir immer noch mit Sünde zu kämpfen haben. Aber wie gesagt, das ist ein Kampf, das über die Zeit sich hinwegzieht. Und Schritt für Schritt, je mehr wir das tun, wozu der Herr uns berufen hat, desto mehr werden wir den Einfluss der Sünde in unserem Leben überkommen können. Überwinden können. Und es wird, und Gottes Wünsche, Gottes Kraft wird in unserem Leben wirklich sichtbar werden. Und darum geht es eigentlich. Also am Ende ist es einfach, es fängt mit einem Schritt an. Einfach einen kleinen Schritt. Just do it. Ich weiß, es wird sich vorkommen, das will ich nicht tun oder es wird irgendeine Aussage geben, aber just do it. Und ich kann dir damit versprechen, wir können uns gar nicht vorstellen, wie toll es sein wird, wenn wir einfach diese kleinen Schritte machen, wo es hinführen wird. Gott wird uns an einen Ort bringen, dass wir uns gar nicht so vorgestellt haben. Viel schöner, als wir uns vorstellen können. Und das wird ein Segen werden. Ein Segen nicht nur für uns, sondern für alle anderen um uns drum. Ich möchte gerne diese Zeit mit einem Lied beenden. Wir haben noch ein Video. Und einfach hört einfach dieses Video zu. Die Worte werden auf dem Bildschirm zu lesen werden. Die sind leider so in Handschrift so geschrieben, aber hört einfach zu sagen, worum es in diesem Lied geht. Es geht um Hingabe. Es geht darum, dass wir unsere Zuflucht in dem Herrn finden, dass wir uns an ihm klammern. Und macht es zum Gebet. für diese Woche. Nicht nur für diese Woche, aber vielleicht für auch eine längere Zeit zu sagen, ich klammer mich an dich, ich klammer mich an dein Wort, ich klammer mich an diesen Aufruf, meinen Glauben auszuleben, aktiv auszuleben, bewusst auszuleben. Und ich will sehen, dass nicht nur ich gesegnet werde, sondern dass andere dadurch gesegnet werden. Wir können ins Lied gehen.
Hi, hier ist Daniel vom LivePoint-Team und ich mache hier einen kleinen Einschnitt, weil wir den Song leider nicht bei Spotify spielen können, aus Rechtegründen. Der Song nennt sich Happily Hidden von Pat Barrett und John Mark McMillan. Ich empfehle dir, den anzuhören. Ich packe ihn hier auch nochmal unten in die Beschreibung, falls du auf Spotify zuhörst. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und noch eine gesegnete Woche dir.
Wow, was für eine Message. Wir hoffen, dass dieses Wort zu dir gesprochen hat und dich durch den Tag und die kommende Woche begleiten wird. Wenn du mit uns in Kontakt treten möchtest, kannst du gerne auf unsere Website und Social Media vorbeischauen. Bis zum nächsten Mal. Sei gesegnet.